Hey, schön, dass du hier bist. Diese Folge ist schon vor Wochen als Videofolge kostenlos in der Podimo-App erschienen. Wenn du neue Folgen früher und gratis hören willst, hol dir einfach die App und schon kann's losgehen. Die neuesten Folgen warten dort übrigens schon heute auf dich. Den Link zur App findest du in den Shownotes.
Von 100 negativen Gedanken, die ich mir ganz normal jeden Tag gemacht habe. Warum ruft mein Management nicht an? Warum habe ich nicht diesen Job bekommen? Warum hat der schon wieder diesen Job bekommen? Warum macht die das? Nur weil sie eine Frau ist? Das kann doch wohl nicht so. Von diesen 100 Gedanken habe ich heute am Tag keinen mehr. Und das ist keine Lüge.
Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian Tigges und ihr hört oder schaut Männer weinen heimlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt diese bestimmte Art von Humor, eine Mischung aus Ironie, Selbstrelativierung und dem ständigen Augenzwinkern, die viele Männer richtig gut beherrschen. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Denn Ironie ist ein verdammt gutes Schutzschild. Man macht sich über sich selbst lustig, bevor es jemand anderes tun kann. Ich selbst neige sehr häufig dazu, in Situationen, die mir unangenehm sind, selbstironische Witze zu machen. Wenn ich gelobt werde, kann ich nicht anders. Ich mache einen Witz auf meine eigenen Kosten. Mein heutiger Gast ist Moderator, Podcaster und Hundepapa. Und er ist ein Mensch, der es schafft, gleichzeitig charmant, klug und witzig zu sein und sich dabei trotzdem verletzlich zu zeigen. Er hat sich aus der Berufsironie der Werbewelt befreit, um sich nicht mehr verstellen zu müssen, aber bereitet als Gastgeber gerne anderen Bühnen, statt sie allein für sich zu beanspruchen. Heute freue ich mich besonders, dass ich ihn zu Gast habe. Herzlich willkommen, Sebastian E. Merget.
Moin.
Du bist gemeint.
Also erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, lieber Sebastian.
Schön, dass du da bist.
Und ich habe jetzt gerade, während du das vorgetragen hast, überlegt, ob ich das jetzt sage, was ich jetzt gleich sage oder nicht.
Hau
und ich
raus.
Sage es, eben weil es ein Prozess war. Alles, was du gesagt hast über mich, stimmt. Und das freut mich gerade total, weil wir kennen das natürlich alle, egal ob Mann oder Frau oder alles dazwischen. Komplimente verteilen funktioniert, Komplimente annehmen, denkt man sich sofort, nee, das, da muss ja jemand anders gemeint gewesen sein, aber nicht ich.
Geht dir das auch so?
Nicht mehr. Letzte Woche war ich geschäftlich in Amsterdam und habe am Ende eines Meetings sagte die eine Frau aus dem Meeting, meinte Sebastian, wir haben die Tage öfters über dich gesprochen und wir haben festgestellt, wann immer wir uns mit dir unterhalten, ist das für uns wie Urlaub. Es ist so ein angenehmes Gespräch mit dir, es ist ein sehr gutes Zusammenarbeiten, du hörst uns zu, du machst gute Vorschläge und das holt uns aus unserem sonst sehr stressigen Alltag raus. Und das war ja wirklich so eine Komplimentdusche, ne? Und in dem Moment hörte ich das so und ich dachte mir so, wie schön, dass sie das sagen, wie nett, dass sie das wirklich auch mir direkt vis-à-vis artikulieren können und wie geil, dass ich finde, sie haben recht. Weil ich mich jedes Mal, wenn ich mich auch mit denen unterhalte, ich wirklich darauf achte, dass ich eine gute Atmosphäre erzeuge. Und das war natürlich, ich werde jetzt 46 dieses Jahr, das war natürlich 44 oder 43 Jahre lang nicht so. Also das war ein richtiger Prozess, dorthin zu kommen, sich selber einzugestehen, dass nicht alles an einem selbst scheiße ist. Dass da auch ein paar ganz gute Sachen dabei sein könnten.
Wie hast du es geschafft? Einfach alt werden oder weil?
Ich sag seit ein paar Jahren, wahrscheinlich so seit ich 43 bin, Lebenserfahrung schlägt alles. Und ich bin da auch ganz fest von überzeugt, dass man eine ganz gewisse Art der Lebenserfahrung sammeln muss, um das eine oder das andere besser wissen zu können. Und gar nicht klugscheißerig, aber dieses, was unsere Väter und unsere Mütter auch wahrscheinlich auch gesagt haben, kommt ihr mal in mein Alter. Da steckt ja ganz viel anderes als halt dein Maul drinne. Es ist ja wirklich so. Und ich glaube, da bin ich irgendwann angekommen, ohne dass ich es gemerkt habe, herauszufiltern für mich persönlich, zu wissen, was ich nicht mehr will in meinem Leben. Das ist viel wichtiger, als zu wissen, was man gerne hätte. Mhm. Also wir sind ja sowieso so eine Hätte-ich-gerne-Gesellschaft.
Ja.
Warum hat er das? Warum hat sie das? Warum habe ich das nicht? Das kann ich doch auch. Ich glaube, es ist viel interessanter, darüber nachzudenken, eventuell wirklich sehr gut zu wissen, was man gar nicht mehr will.
Und was willst du gar nicht mehr?
Na, der Klassiker, mit Arschlöchern zusammenarbeiten. Was übrigens auch umgekehrt der Fall ist, ne? Also man findet dann auch raus, dass es Leute gibt, die sich nicht mehr bei dir melden, weil du vielleicht für die auch sowas wie ein Arschloch geworden bist. Ähnlich wie wenn man Freundschaften beendet.
Hast du das schon mal gemacht?
Ja, und dann irgendwie merkt, ach guck mal, der oder die hat sich auch schon lange nicht mehr bei mir gemeldet. Die haben sich auch von mir verabschiedet. Ich glaube, das gehört dazu. Aber um deine Frage kurz zu beantworten, ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass ich, um direkt total deep zu werden, ich habe durch Zufall eine Therapeutin kennengelernt, die darauf spezialisiert ist, Täterhealing zu machen. Und das bedeutet in dem Fall so viel wie die Festplatte mit allem, was da nur noch stört, zu resetten. Und aka Glaubenssätze. Und die hat bei mir sehr über Jahrzehnte sehr festgefahrene und falsch gelebte Glaubenssätze gelöst. Und das hat bei mir, das ist jetzt im Januar, werden es 3 Jahre, also 2,5 Jahre her, das hat mich neu geboren, psychisch.
Das ist hochgegriffen.
Es ist aber so, weil ich kann es ja bezeugen, weil ich hatte teilweise einen Glaubenssatz in meinem Leben, den ich täglich im Minutentakt innerlich angewandt habe. Der hat mich so unter Stress gesetzt, der hat mich so strapaziert, der hat mich so viel Kraft gekostet, so viel falschen Glauben, der hat mich so dermaßen ausgelaugt. Das war mein angeblicher Glaube zu Gott. Das war ganz schlimm für mich. Und sie hat diesen Glaubenssatz gelöst. Und da ist bei mir ganz viel passiert.
Willst du teilen, was für ein Glaubenssatz das war?
Ja, ich habe alles, was am Tag passiert, mit bitte lieber Gott, mach das gedanklich. Ob ich in ein Flugzeug gestiegen bin, dass meine Familie nicht krank wird, dass ich nicht krank werde, dass die Aufzeichnung gut wird, dass die Moderation gut wird, dass das Date gut verläuft, bla. Und das habe ich so dermaßen zelebriert im negativen Sinn, dass ich irgendwann mir gedacht habe, das wird aber nur klappen, wenn ich diesen Glaubenssatz 3-mal hintereinander sage und damit ich ganz sicher sein will, 3-mal. Und das war so ein Stress, in ein Flugzeug einzusteigen, bevor ich diesen Satz gesagt habe, bitte lieber Gott, mach, dass wir nicht abstürzen, dass ich gut in Frankfurt ankomme, dass mir nichts passiert und auch allen anderen nichts passiert, die mir wichtig sind in meinem Leben. Wieder und wieder und wieder. Schrecklich.
Aber das klingt ja eher, also ich bin jetzt kein Therapeut, aber das klingt ja, Sebastian, wir haben noch einen zweiten Gast heute und das ist Capri.
Ja, das ist Capri.
Capri. Ich habe schon eine Podcastaufnahme gestern mit dir gesehen, da warst du auch viel mit Capri beschäftigt.
Ja, ein weiterer Leitsatz meines Lebens ist ohne Capri, ohne mich. Also wo ich Capri nicht mitnehmen darf, komme ich in der Regel nicht mehr hin.
Aber das mit den, was du gerade beschrieben hast, das klingt für mich jetzt aus küchenpsychologischer Sicht eher nach einem Zwang als
auf
nach Glaubenssätzen.
Jeden Fall. Nee, also beides. Es ist natürlich eine Zwangshandlung irgendwann geworden, aber dieser Glaubenssatz, wenn ich den Herrgott nicht darum bitte, dass alles gut geht, das ist schon ein handfester Glaubenssatz und den musste ich loswerden. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass das so, das ist für mich eine ganz tolle Art der Therapie gewesen. Ich empfehle sie auch immer wieder, Natascha, Not Another Healer auf Instagram. Ich habe schon wirklich sehr viele Nachrichten von Freunden oder Menschen bekommen, die mich nur über Instagram kennen, die sich mit ihr beschäftigt und getroffen haben und es gab nicht einen oder eine, der oder die sagt, das hat ja gar nichts geholfen. Also kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Und so, um diesen ersten Kreis für dieses Gespräch zu schließen, ist bei mir auch angekommen, ein Kompliment oder nette Worte ruhig mal zuzulassen und das nicht, wie du es so schön im Eingang gesagt hast, selbstironisch mal direkt in die unterste Schublade zu verbannen. Weil das machen wir wirklich gerne, das stimmt schon, du hast recht.
Was glaubst du, woher das kam, dass du das gemacht hast? Kommt das aus deiner Kindheit?
Ja, ich habe viel zu, durch die eine oder andere Begebenheit habe ich zu früh, damit stehe ich natürlich auch nicht exklusiv da, ich habe in zu jungem Alter zu hohe Verantwortungen übernommen, um zum Beispiel die gute Laune in der Familie aufrechtzuerhalten oder dafür zu sorgen, dass nicht irgendwas in Schieflage gerät. Also mich um Sachen gekümmert, für die ich einfach noch viel zu jung war, aber ich einfach so eine Angst hatte, dass eine Art von Harmonie gestört werden könnte oder dass, was weiß ich, meine Eltern sich streiten könnten oder ist jetzt nur ein Beispiel. Oder ich habe meinen älteren Bruder irgendwie gedeckt, damit er keinen Ärger bekommt und der Familiensegen, Haussegen dann nicht schief, sowas.
Das kenne ich von mir auch. Du hast 2 Brüder, einen älteren, einen jüngeren, ne? Warum glaubst du, oder war das so, dass du dich mehr verantwortlich gefühlt hast für die Stimmung als deine Brüder?
Ich glaube schon.
Liegt das an deinem Wesen oder Was glaubst du?
Also was ich bis heute brauche, da arbeite ich auch nach wie vor täglich dran. Ich brauche Wertschätzung. Ich muss das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Ich denke immer noch ganz schnell darüber nach, dass ich irgendwo fehl am Platz bin oder im besten Sinne vielleicht gerade mal geduldet bin, weil man jemanden einfach nicht wegschicken sollte. Aber mir ist Aufmerksamkeit und Wertschätzung schon sehr wichtig. Durch Capri, kommen wir vielleicht ja später zu, hat sich sehr, sehr, sehr viel bei mir zum Positiven verändert. Also gerade was so die Kopfmaschinerie angeht, das Gedankenkarussell. Ich hab neulich irgendwo gelesen, die Gedanken sind der größte Feind, den ein Mensch hat. Und das ist tatsächlich so. Gedanken können ein richtiges Aas sein. Was ist denn die Mehrzahl von Aas? Aase?
Esse. Weiß ich nicht.
Keine
Ahnung.
Richtige Esse sein.
Nee, erklär mal, wir können da drin bleiben. Was ist, was hat Capri da verändert?
Alles. Capri, also bei einem Hund ist es natürlich so, dass ein Hund sich natürlich sehr auf sein Herrchen und sein Frauchen fokussiert und dementsprechend bist du auch das Allerwichtigste für dieses Lebewesen. Aber das ständig gespiegelt zu bekommen, also eine solche Liebe, eine solche Geborgenheit, einen solchen Need zu spüren, das ist schon toll. Und dann habe ich eine Cocker Spaniel. Das sind sogenannte Will-to-Please-Hunde. Also die sind wirklich nur da, um geliebt zu werden. Das heißt, für die Liebe, die sie von mir bekommt, bekomme ich die 100-fach zurück. Und Capri gibt mir eine solche Ruhe. Also das ist jetzt nicht übertrieben, Sebastian. Von 100 negativen Gedanken, die ich mir ganz normal jeden Tag gemacht habe. Warum ruft mein Management nicht an? Warum habe ich nicht diesen Job bekommen? Warum hat der schon wieder diesen Job bekommen? Warum macht die das? Nur weil sie eine Frau ist? Das kann doch wohl nicht so. Von diesen 100 Gedanken habe ich heute am Tag keinen mehr. Und das ist keine Lüge. Ich habe mich so dahingehend entwickelt, die Dinge hinzunehmen, wie sie sind, die Dinge sich entwickeln zu lassen, die Sachen zuzulassen, sie nicht persönlich zu nehmen und schon lange nicht mehr darüber nachzudenken, ob ich irgendjemanden nacheifern müsste. Ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich sage, die Sachen werden auf mich zukommen. Mein Podcast-Partner Tim hat mir über viele Jahre, und ich habe ihn so gehasst dafür, immer wieder einen Satz gedrückt, der ist in Simplizität nicht zu überbieten, aber ich war einfach zu blöd, den zu verstehen. Der hat immer gesagt, Sebastian, dein Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Und ich sag dir, Sebastian, ich habe wie ein Blöder am Gras gezogen. Ich habe überhaupt nicht aufgehört.
Aber glaubst du auch nicht, du bist ja sehr erfolgreich und du hast ja, dazu kommen wir gleich auch noch, einen ziemlichen Karriereswitch hingelegt. So, ja. Du kommst aus der Werbung, warst ja sehr erfolgreich, wurdest mit Preisen überschüttet und so, bla bla.
Im Team,
klar. Das sagst du auch jedes Mal.
Ja, weil es sehr wichtig ist, weil ich war nicht der klassische Werber, der durchgeackert hat. Und das ist mir wirklich wichtig. Ich habe das schon versucht, in der Work-Life-Balance, was es damals so gewordet noch gar nicht gab, einigermaßen. Also es ist wirklich nur eine Randnotiz, aber es ist mir wirklich immer wichtig, weil mein Kernteam, das sind heute noch sehr gute Freunde und ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht auch mal hört, was ich so in einem Podcast erzähle. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass ich da wirklich nur ein Rad an diesem Wagen war.
Das ehrt dich. Also du warst erfolgreicher Werber im Team und dann hast du wann gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr? Vor wie vielen Jahren?
2015 ist das gewesen. So. Auf LinkedIn kriege ich dauernd zu meiner 10-jährigen Selbstständigkeit gratuliert. Ich denke immer so, wow, habt ihr echt nichts Besseres zu tun? Wir kennen uns ja nicht mal, aber irgendwie ist es auch nett.
Okay, dann machst du jetzt seit 10 Jahren das, was du jetzt machst, Moderator, Podcaster. Und das machst du ja beides sehr erfolgreich. Und du hast gesagt, du hast immer versucht, am Gras zu ziehen, damit es schneller wächst. Mhm. Aber glaubst du nicht, dass auch dadurch, dass du so am Gras gezogen hast, du auch so erfolgreich geworden bist?
Ganz bestimmt. Das glaube ich auch. Da hast du recht. Dann relativiere ich das in die Richtung hingehend, dass ich sage, dass ich nicht zufrieden gewesen bin mit dem, was ich schon hatte. Mhm. Und das sagen alle aus unserer Branche. Du bekommst diesen geilen Job und du denkst sofort, jetzt muss es aber getoppt werden.
Ja.
Ich weiß das noch, als ich die Zusage bekommen habe, dass ich den Podcast der Deutschen Bahn hosten darf. Da ist für mich ein Riesentraum in Erfüllung gegangen, weil das wirklich zu mir gekommen ist wie die Jungfrau zum Kind. Das war ein ganz anderes Meeting. Und da sagte irgendjemand in dem Meeting, sag mal, ist das eigentlich Persiflage, was du da immer machst mit der Deutschen Bahn oder bist du wirklicher Fan? Ich habe gesagt, ich bin wirklicher Fan von der Deutschen Bahn. So kam das. Und als dieser Anruf kam und ich aufgelegt habe, Da glaubt mir aber mal nicht, dass ich länger als 5 Sekunden innerlich gejubelt hätte. Ich dachte mir, was kommt nach der Deutschen Bahn?
Sofort nach dem Anruf.
Da muss jetzt ja das nächste große Ding dann kommen.
Ja, krass.
Erschrecklich.
Weil, also du sitzt jetzt hier, ich habe dich auch so ein bisschen eingeladen, weil, also erstens haben wir beide Schnurrbart, heißen beide Sebastian und sind beide um die 40 und sind beide weiß. Also das ist sowieso schon mal, glaube ich, ganz wichtig, dass wir beide uns gegenüber sitzen und einen Podcast aufnehmen. Nein, Spaß beiseite. Du hast im groben Sinne eine ähnliche Vita. Du hast immer, also du hast erst was gemacht. Ich war auch Anwalt, so. Du hast dein Leben irgendwie auf das Werben ausgerichtet, hast das sehr erfolgreich gemacht und dann hast du irgendwann gesagt, so, ich mache das jetzt nicht mehr und hast von nichts, in meiner Wahrnehmung, dir dann eine andere Karriere aufgebaut und das hast du sehr erfolgreich getan. Und ich habe dich kennengelernt das erste Mal, wir kennen uns so ein bisschen, da hast du Marie für diesen Deutsche Bahn Podcast interviewt. Und ich war dabei, ich durfte dann daneben sitzen im Zug, ich glaube es war von Berlin, Hamburg nach Berlin oder so. Mhm. Und ich habe gedacht, sag mal, das ist ja der geilste Job, den der da hat. Mhm. Das ist der geilste Job. Und dann hast du noch den Podcast mit Tim Melzer, Fiete Gastro. Und moderierst unter anderem bei der OMR oder irgendwelche spannenden Sachen und so weiter und so fort. Du machst, im Prinzip machst du genau das, wo ich hin will.
Ah ja.
Ja. Ich vergleiche mich schon. Ich bin ja noch relativ am Anfang dieser neuen Karriere. Du machst das jetzt 10 Jahre, ich mache das jetzt 3, 4 Jahre. Und das, was du beschreibst, dieses nach oben vergleichen, das mache ich die ganze Zeit. Und ich ziehe am Gas wie kein anderer. Und findest du nicht, dass das aus deiner Position heraus, also ich challenge das jetzt mal so ein bisschen, das einfach ist zu sagen, weil du sagst ja selbst, du hast lange dran gezogen, es war auch verantwortlich dafür, dass du Karriere gemacht hast. Und wenn man dann irgendwann etabliert ist, klar, dann sagt man sich selbst, ich bin noch lange nicht etabliert, weil ich wollte ja noch da und dahin, ich wollte ja noch Top One Podcast machen, dass sich das dann einfacher sagt.
Total spannender Gedankengang von dir und auch absolut richtig. Und ich finde es auch ehrlicherweise toll, dass du da direkt so eine Challenge reinbringst, aber ich muss sie leider trotzdem im Keim ersticken, weil die Wahrheit ist, und das meine ich jetzt wirklich ernst, Sebastian, dass ich dich seit Jahren, ja, seitdem wir uns da kennengelernt haben in der Bahn, auf Instagram verfolge und mir jedes Mal denke, scheiße, ist der erfolgreich, wie komme ich denn dahin?
Nee, jetzt muss ich einen selbstironischen Witz wieder machen.
Ja, aber es tut mir schrecklich leid. Und ich hoffe wirklich, dass uns die Zuhörer das jetzt abkaufen, weil es ist die Wahrheit. Ich finde, was und wie du es machst, finde ich so inspirierend und im besten Sinne beneidenswert zu beobachten, dass ich mir jedes Mal aufs Neue denke, krass, ey, das ist absurd, wie erfolgreich dieser Typ ist. Deswegen habe ich auch so gefreut, als du mich hier gefragt hast, ob ich reinkommen will. Und übrigens, weil wir anfangs über Komplimente gesprochen haben, ich weiß das noch genau. Du hast mir so ein nettes Kompliment gemacht nach dem Gespräch mit Marie. Da habe ich wirklich sehr oft Kraft rausgezogen, weil du sagtest zu mir, du hast ja sozusagen daneben gesessen und hast deine Frau begleitet. Was ich übrigens schon mal total cool irgendwie fand, dass der Partner einfach aus Interesse dabei war. Es war ja nicht so ein Beobachten, was macht die Alte, sondern das war ja wirklich so, du saßt ja nicht ganz frei von Stolz da. Und dann sagtest du zu mir, dass du selten erlebt hättest, dass jemand so ein tolles Interview mit Marie geführt hätte. Ja. Und das hat mich echt abgeliftet und da habe ich oft drüber nachgedacht. Und deswegen dachte ich mir dann auch immer mal wieder, wenn ich dich da so beobachtet habe, wo du herkommst, würde ich auch gern hin. Also da siehst du mal, das ist ja auch eine Krankheit unserer Branche, wie verzerrt die Bilder und die Perspektiven sind, die wir mit und voneinander haben. Wir finden immer den anderen höherleviger, immer beneidenswerter, dort eher auch sein zu wollen. Und der andere meistens uns. Das ist doch absurd.
Glaubst du, das ist ein Männerding?
Nö.
Hast du mit Frauen in der Branche auch mal darüber gesprochen?
Ja, das ähnlich? Ja, natürlich.
Aber du, also die Werbebranche, aus der du kommst, das war ja schon ziemlich männerdominiert, oder? Du hast gesagt, du hattest ein Team und da waren nur Dudes. Also ihr wart irgendwie so...
Ja.
Gibt es da ein bestimmtes Männerbild in der Werbebranche, das du definieren wollen würdest, dass du?
Also es gibt eine Sache, die ich bis heute, ich weiß, ich bereue nichts, aber die ich bis heute blöd finde und sie auch nicht verstehe, warum wir oder im kleineren Ich nie auch nur ansatzweise da mal darauf gekommen bin, warum eine Kollegin an mehreren Tagen im Monat so war, wie sie war. Oder warum niemand darüber gesprochen hat, dass jemand oder eine Kollegin ihre Tage hat und deswegen natürlich zu Hause bleiben kann. Oder warum es so selbstverständlich war, so Sätze zu sagen wie, hast du deine Tage oder was? Also, und das, auch das sage ich jetzt hier nicht, um irgendwie der weichgespülte Typ zu sein, der das jetzt sagt, weil das jetzt gerade endlich angekommen ist, sondern ich meine es wirklich so. Ich verstehe nicht, warum ich nicht clever genug gewesen bin, 1 und 1 zusammenzuzählen. Ich verstehe es einfach nicht. Also ich komme wirklich noch aus der Zeit in der Werbung, wo es noch sehr klischeemäßig zuging. Wirklich. Also da waren die Chefs und die Werber wirklich noch Arschlöcher und Frauen wurden einfach anders gesehen und anders behandelt. Also das muss ich leider schon sagen. Wenn ich das ändern könnte, das würde ich gerne.
Du hast dann nach einer Weile, also willst du es mal beschreiben, du hast deinen Job gekündigt in der Werbebranche, du hast wahrscheinlich auch schon x-mal drüber gesprochen, und dann hast du gesagt, du willst jetzt Moderator werden. Mhm. Das ist zurückzuführen auf eine Begegnung mit Katrin Bauer, vor allem, wenn
Stimmt.
ich das richtig sehe.
Ja, genau.
Da hast du irgendwie wieder einen Preis abgeholt in Cannes, ja. den Werbe-Oscar quasi. Und da hat sie zu dir gesagt, du siehst aber nicht so happy aus, obwohl du die Preise abräumst ohne Ende. Ja. Und hast du gesagt, ja, ich hasse halt meinen Job.
Ja.
da auch wieder eine Parallele zu mir. Ich war auch einigermaßen erfolgreich als Anwalt, aber ich hatte auch keinen Bock mehr drauf. So. Und dann hast du gesagt, wir springen jetzt ein bisschen, okay, dann mache ich das jetzt. Dann werde ich jetzt Moderator. Und dann?
Und dann habe ich durch Katrin Bauerfeind ein Management genannt bekommen und den Typen habe ich angerufen. Ralf Heller aus Köln, der hatte damals Elton unter anderem so in seinem Portfolio und der sagte mir relativ klar, dass er mit mir nichts anfangen kann, aber hat mir Empfehlungen gegeben, wo ich mich mal melden kann oder dass ich einfach Türklinken putzen soll. Und das habe ich gemacht. Ich habe Managements angerufen, habe mich angeboten wie Sauerbier, habe ein Showreel gedreht, weil die wollten alle ein Showreel haben. Aber hatte ich ja nicht. Und dann hatte ich irgendwie einen Kontakt zu einem Kameramann und hatte die, wie ich finde, bis heute coole Idee. Wir haben uns in der Hafen City in Hamburg getroffen und habe gesagt, pass auf, ich führe ein Interview mit mir selbst. Kannst du das gegenschneiden? Das weiß ich noch wie heute. Ich hatte einen grünen und einen orangenen Closed Pullover von einem Lagerverkauf und den habe ich angezogen. Das weiß ich noch wie heute. Und alles andere war gleich. Aber da das so schillernde Farben waren, war klar, das sind unterschiedliche Bilder. Und mit diesem Doppelinterview sozusagen.
Was hast du dir dafür Fragen gestellt?
Also wer ich bin und warum ich Moderator werden will. Und habe ich davon erzählt, dass ich in der Mini-Playback-Show gewesen bin und habe davon erzählt, dass ich berühmt werden möchte und so Sachen halt irgendwie.
Kannst du sagen, warum du berühmt werden wolltest? Weil ich will das auch. Warum?
Anerkennung.
Ja.
Berühmt sein, erkannt
Aber
werden.
Kriegt man die dadurch?
Das wissen wir beide. Das ist nicht der Fall. Und selbst wenn, macht es uns auch nicht glücklicher, weil wir ein ganz anderes Problem auf einmal haben, über das wir dann auf einmal nachdenken, dass wir im Backstage-Bereich ganz anders behandelt wurden als Paul Wehr. Ne? Also so ist es doch. Das ist ja auch das Gemeine. Ne? So fing das dann an. Und dann habe ich irgendwann ein Management gehabt und dann ging das so langsam los. Und ich habe aber immer zum Leidwesen der Managements auch sehr viel selber mir noch nebenbei geholt. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel gearbeitet und sehr viel investiert an Zeit, an Arbeit, an Leidenschaft, an auch viel an Freude, ehrlich gesagt.
Und dann hast du irgendwann Tim Mälzer einen Podcast aufgeschwatzt.
Genau, ich habe in der Bullerei als Host gearbeitet. Also die Bullerei war, in Berlin gab es das zum Zeitpunkt bestimmt schon, war eins der wenigen Restaurants in Deutschland, in Hamburg, die jemanden vorne stehen hatten, der die Leute zum Tisch gebracht hat, die Reservierungen angenommen hat und so. Und so kam ich in diesen Dunstkreis und ich wusste ja, dass ich Bock habe, berühmt zu werden und dachte mir damals, das ist leider die Wahrheit, ich dachte, vielleicht kann ich so ein bisschen im Windschatten von Tim mitfahren. Und der hatte aber schon alles und ich wusste, Tim ist First Mover, der will immer Neues als Erstes machen und Podcast war da gerade so am Aufkommen und OMR, Podstars sind genau daneben dran auf dem Gelände. Ich hatte für die schon moderiert auf dem OMR-Festival und so kam das und da habe ich Tim das vorgeschlagen. Der sagte mir relativ schnell, das können wir gerne machen, aber wenn du das als Sprungbrett nimmst, dann nicht. Und ehrlicherweise fände ich die Idee auch ganz smart, wenn ich die mit jemand anderem mache als mit dir. Davon konnte ich ihn Gott sei Dank abbringen und so ist es entstanden.
Wie scheiße findest du das, dass du in jedem Interview auf Tim angesprochen wirst? Das frage ich mich nur gerade spontan, das steht hier nicht auf meinem Zettel. Aber
nee, finde ich gar nicht scheiße, überhaupt nicht. Ich kann ja Tim sehr dankbar sein und das bin ich auch. Und es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass Tim ein ziemlicher Sack sein kann.
Ja.
Das ist seine Art, Authentizität zu leben. Und man muss Tim eine Sache lassen und dabei würde ich es dann auch belassen. Er weiß immer, wovon er spricht. Und er ist alles, nur kein schlechter Mensch, wirklich nicht.
Da sitzen dann zwei Männer und die unterhalten sich und in meiner Wahrnehmung ist Tim dann auch, also du sagst, er ist sehr ehrlich und direkt. Man könnte auch, also es gibt bestimmt Leute, die sagen würden, er ist ein bisschen unverschämt. Dir gegenüber?
Mir gegenüber jetzt.
Dir gegenüber. Hast du da am Anfang vielleicht ein bisschen mehr zu kämpfen gehabt als heute? So dieses Ding so, du willst da, du sitzt im Podcast, ihr seid beide eigentlich auf Augenhöhe, ihr macht den zusammen und dann ist da einer, der drückt da immer wieder einen Spruch und weißt du? Hast du da nicht, weil Männer vielleicht grundsätzlich, also ich, wenn ich da säße, würde ich denken, ah, fuck, ich muss ihm gleich auch mal einen reinwürgen, sonst bin ich hier nicht auf Augenhöhe mit dem. Ja. So ein männliches Gehabe. Hast du es gar nicht?
Du wirst es wahrscheinlich verstehen, wie nicht jeder andere, weil du eben auch Podcast machst. Wir sitzen uns gegenüber, reden miteinander und können unsere Mimik dabei sehen. Das sieht keiner. Also Fide Gastro ist auch im Gegensatz zu dir kein Videopodcast. Da würde hinter Tims Gage eine Null mehr stehen müssen. das heißt, wenn Tim mich in irgendeiner Art und Weise angeht, dann guckt er mich dabei an und zwinkert entweder oder lächelt oder hat dieses Gesicht. Oh, das wird wieder ein schönes Kommentar Battlefield auf Instagram geben. Also das ist Teil der Wahrheit. So ist es halt. Insofern kann ich das deutlich gelassener nehmen als der eine oder die andere. Es gab in der ganzen Historie Fide Gastro gab es wirklich eine Folge, da war Materia zu Gast. Das war zu viel. Da hat Tim sich auch bei mir entschuldigt.
Ah ja?
Da hat er sich auch wirklich, also wirklich, da habe ich gerade die Tage lustigerweise drüber nachgedacht, dass ich da nicht aufgestanden und gegangen bin. Das verstehe ich bis heute nicht. Da hat er einfach übers Ziel hinausgeschossen. Warum? Weil ich sein Baby angegriffen habe. Ich habe über die Bullerei hergezogen. Also gar nicht mehr hergezogen, ich habe sie kritisiert. Und das hat ihn so aufgeregt, dass er es zum Anlass genommen hat, mich verbal aber mal so in den Schleudergang zu nehmen. Das war wirklich,
Sag mal ein Beispiel.
Er hat mich einfach rund gemacht, was ich glaube, wer ich bin, wie ich so über die Bullerei reden kann, warum ich hinter seinem Rücken mich bei jemandem darüber schwere, warum ich nicht die Eier habe, ihm das ins Gesicht zu sagen, ob das wirklich mein Ernst wäre, über was zu reden, von dem ich keine Ahnung hätte, ob mich das in irgendeiner Art und Weise größer machen würde, dass ich das und so Sachen.
Ja.
So, und jedes Mal, wenn du sagst, Tim, das war doch gar nicht so, du hältst jetzt die Schnauze, du hörst mit so. Also das war überhaupt kein Durchkommen. Wirklich, es war ein Schleudergang. Es war wirklich ein Schleudergang. Es war schrecklich. Und du wusstest, da draußen sitzt Materia und der sitzt der da überhaupt noch oder denkt er sich, okay, nee, echt nicht, ich gehe.
Aber er ist noch reingekommen.
Der hatte richtig Spaß.
Ja.
Der kam rein und hat sich partymäßig gut vorbereitet.
Okay, perfekt. Das ist jetzt eine berufliche Beziehung, du willst ja nicht sagen, du bist Freundin mit Tim, oder?
Mhm.
So, habe ich auch gehört, dass du das nicht gesagt hast. Was hast du für Männerfreundschaften? Wie würdest du diese Beziehung beschreiben?
Ich habe vor ein paar Monaten auf Instagram mal die Frage in den Raum gestellt, ob es überhaupt möglich ist, ab einem bestimmten Alter nochmal einen neuen besten Freund zu finden.
Ja.
Meine Community hat das falsch verstanden, die haben sich große Sorgen gemacht und ich habe viel Mitleidsbekundungen bekommen. Das wollte ich gar nicht. Mir ging es wirklich darum, weil ich dachte mir, scheiße, vielleicht bin ich jetzt hier am Ende der Fahnenstange angekommen, nochmal eine Männerfreundschaft, einen richtig besten Freund zu kriegen. Lustigerweise habe ich in den letzten Monaten zwei Typen kennengelernt, wo mindestens bei dem einen schon eine richtig dicke Freundschaft draus geworden ist. Und der andere war gerade mit seiner Freundin bei mir zum Abendessen die Tage und der schrieb mir eine Danke-WhatsApp und wo er schrieb, ich bin richtig froh, dass wir uns über den Weg gelaufen sind, wo ich mich auch so gefreut habe. Also Männerfreundschaften, finde ich, war das die Frage, sind wichtig.
Sind wichtig, aber wie lebst du die? Also
Ich bin ein
Hat
sehr
sich das bei dir geändert?
Ja, ich bin ein sehr emotionaler Typ. Ich fasse gerne an.
Ja.
Also auch Männer, so gerne einen Arm nehmen.
Und stößt du da manchmal auf Widerstand?
Ja, klar.
Weil, also mir geht es auch so.
Ja. Das finde ich aber auch okay. Also nur weil ich so ein Weichi bin, muss es ja nicht jeder sein. Ich glaube, die Leute sind dann auch so mein Bruder oder so. Die sind, glaube ich, immer erstaunt, wie offen ich bin. Ich erzähle alles. Was ich nicht erzählen will, da sage ich dann, nee. Aber wenn mich jemand fragt, was verdienst du eigentlich? Dann würde ich dem das sagen. Oder wenn er sagt, wann hattest du das letzte Mal Sex? Dann würde ich dem das sagen. Oder so.
Was würdest du nicht sagen? Also du musst nicht sagen, was du nicht sagen würdest, aber wo ziehst du eine Grenze, wenn das so thematisch einordnen?
Familiär. Also über die Familie würde ich bestimmte Dinge, ob gut oder schlecht, nicht erzählen wollen, weil ich einfach nicht wüsste, wie meine Familie darüber denkt.
Mhm.
Und das würde ich nicht tun. Und ich würde ehrlicherweise, also ich bin schon eine kleine Carla Kolumna, aber ich würde nicht über Freunde in der Öffentlichkeit herziehen.
Mhm.
Sowas.
Und normalerweise frage ich hier meine Gäste auch nach ihrer Prägung, wie sie aufgewachsen sind, mit was für einem Vaterbild und so. Soll ich das denn überhaupt fragen oder kriege ich dann nur eine weichgespülte Antwort?
Nee, weichgespült auf gar keinen Fall. Ich kann die Frage nur nicht komplett beantworten, weil ich erst seit ein paar Jahren überhaupt auf den Trichter gekommen bin, dass ich natürlich auch Traumata habe, die aus der Kindheit kommen. Und dass mir erstmal jemand erklären musste, dass ein Trauma aus der Kindheit nicht immer was bös gemeintes ist. Weil du wirst es vielleicht wissen, Eltern wissen es auch nicht besser. Die machen teilweise auch zum ersten Mal die Erziehung von einem Kind. Und ich sehe es ja auch bei Capri, durch eine Unachtsamkeit kann ich irgendwas in ihr festgesetzt haben, was sie dann so weitermacht. Aber ich wusste es halt zu dem Zeitpunkt nicht besser. Ich bin ein großer Fan davon zu sagen, da sind wir wieder bei diesem Thema Lebenserfahrung, ich finde, man muss die Leute auch aus seinen Fehlern lernen lassen. Also das ist schon ganz wichtig und meine Eltern haben auch Fehler gemacht, das ist ja ganz klar. Und die haben dadurch Traumata in mir entwickelt, die ich bis heute in mir trage. Und das sind so Sachen, da hat mein Vater mit Sicherheit, auch mein Vater ist verhältnismäßig unemotional.
Mhm.
Der ist in sehr, sehr wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen. Das hat ihm aber gar nichts gebracht, weil er hat nicht wirklich viel körperliche Zuneigung bekommen.
Mhm.
Und das fehlt, deswegen ist für meinen Vater, glaube ich, auch, sind für ihn Statussymbole, das macht gar nichts mit dem. Also ich kenne niemanden, dem Luxus unwichtiger wäre als mein Vater. Alles, was wir haben, hat er immer alles für uns gemacht. Aber er selber, er braucht gar nichts. Der braucht gar nichts. Der ist happy, wenn er Erbsen aus der Dose isst. Das findet er geil.
Du beschreibst dich selbst als eher emotionalen Menschen. Was glaubst du, kommt es dann von deiner Mutter, wenn es nicht von deinem Vater kommt? Ja.
Ja.
Hat deine Mutter mehr Zeit mit dir verbracht als dein Vater?
Ja, ich war ein richtiges Mama-Kind.
Ja?
Ich glaube, ich heute noch.
Was heißt das?
Ach,
du hast mal gesagt, Muttersöhnchen?
Ja, also meine Mutter kriegt natürlich die volle Breitseite ab. Also es passiert bis heute, dass wenn ich schlecht gelaunt bin, dass ich meine Mutter anrufe, damit ich wo was ablassen kann. Das ist richtig assi. Es war heute wieder so auf dem Weg hierher. Ich habe mich heute wirklich...
jetzt muss ich da zu dem Tegel, ist gar kein Bock.
Ah nee, ich hatte einen schwierigen Start in den Tag. Ich habe beim Sport jemanden, ein Mädel gesehen, in die ich wirklich sehr, sehr, sehr verliebt gewesen bin. Und das ist aus mehreren Gründen, gab es leider für uns kein Happy End. Und als wir dann die Entscheidung getroffen haben, dass das einfach nicht funktionieren kann, darf, hat sich das leider dann auf beiden Seiten, haben wir es beide nicht mit Ruhm bekleckert, einfach hat eine blöde Dynamik bekommen und jetzt sind wir mittlerweile an dem Punkt angelangt, obwohl sie nicht mehr in Hamburg lebt. Wenn ich die sehe, spüre ich das Schlimmste in mir, obwohl ich genau weiß, dass ich eigentlich nichts mehr will, als mit diesem Menschen zu sein.
Mhm.
Aber sie macht mich so aggressiv und so stinkig und sauer und alles. Und so fing mein Tag schon an.
Was glaubst du, was ist das?
Nein, das wird schon damit zusammenhängen, dass sie eine der wenigen Menschen ist, von denen ich mir gewünscht hätte, dass wir das Leben zusammen verbringen. Das glaube ich wirklich. Also so eine Seelenverwandtschaft.
Und die Wut, die dann hochkommt, ist das Kompensation für die Traurigkeit?
Ja, das ist es. Es ist leider auch eine tiefe Trauer. Also wann schaltet man jemand bei Instagram stumm?
Hast du gemacht?
Ja, weil es mich einfach traurig macht, sie zu sehen. So ist das einfach.
Okay, so fing dein Tag an.
So fing mein Tag an, dann hat es natürlich geregnet. Na klar, hat es in Hamburg geregnet, ich hasse ja Regen.
Du hast ihn ja auch mitgebracht, den Regen.
Dann habe ich ihn mitgebracht.
Habe ich mich schon bei dir bedankt. Ja.
Dann tatsächlich kam die Bahn zu spät, das habe ich eigentlich nie. Dann
hast du das wirklich nie oder hast du es immer nur gesagt, nee, damit du im Podcast bei der Deutschen Bahn bekommst?
Nein, wirklich nicht. Nein, das meine ich ganz ernst. Ich war eigentlich immer ein Garant dafür, dass es funktioniert.
Okay.
Wirklich.
Okay, und dann hast du deine Mama angerufen?
Dann habe ich meine Mutter angerufen und habe noch so den Vorwand gehabt, wie es ihr denn so geht, um dann richtig Shit abzuladen. Assi.
Aber findet sie das nicht auch gut?
Ich weiß nicht, ob gut das richtige Wort ist, aber
Kontakt ist.
Ich glaube, meine Mutter würde sagen, also sorry, da muss man ja aufpassen jetzt, wie man das sagt, aber ich glaube, meine Mutter würde wirklich sagen, dafür bin ich doch da. Und zwar nicht, weil ich das dann schamlos ausnutze, sondern das ist bei uns eine sehr wichtige und schöne Form der Zuneigung. Weil ich mich auch entschuldigen kann, das weiß meine Mutter natürlich auch. Also wenn ich wirklich mal übers Ziel hinausschieße, dann weiß sie auch, der wird sich melden und wird das reflektiert haben.
Kannst du dich auch bei anderen Frauen entschuldigen?
Ja,
oder?
Ich bin ein sehr guter Entschuldiger.
Schon immer gewesen?
Ja, heute Morgen. Ich komme... Stichwort schlechte Laune. Das ist übrigens auch eine Seite von mir in meinem Charakter. Das ist nicht nett, was ich jetzt sage. Ich komme auf diesen Bahnsteig in Hamburg-Altona. Und dann sind da schon die ganzen Mitarbeitenden von der Deutschen Bahn. Die warten, wie alle anderen, auf den verspäteten Zug. Und der eine raucht. Aber nicht in der vorgegebenen Raucherzone.
Oh, oh, oh.
Ich setze mich auf die Bank mit Capri. Und warte so eine Sekunde und zwei Sekunden, ob ich das jetzt wirklich mache, was ich vorhabe. Dann gucke ich den an und sag, Sie sind ein richtig gutes Vorbild. Stark. Und dann guckt er mich so an, meint so, hä? Ich so, ist doch super, dass Sie hier im Nichtraucherbereich rauchen als Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Er guckt mich an. Ja, finde ich auch. Und in dem Moment habe ich mein Maul gehalten. Dann ist er in den Raucherbereich gegangen, hat die Kippe ausgemacht, setzt sich neben mich. Und dann dachte ich mir, vielleicht kontrolliert er dich nachher und fragt nach dem Ticket für deine Hündin, weil du jetzt gerade so ein Arschloch gewesen bist. Und dann saßen wir da ja, weil 20 Minuten Verspätung. Und irgendwann gucke ich den an und sage zu dem, übrigens, es tut mir wirklich leid. Ich hatte einen Riesenhals und ich habe es an ihn rausgelassen und das war echt nicht in Ordnung. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Und dann guckt er mich an und sagt so, du, ist völlig in Ordnung. Du hattest ja auch nicht Unrecht, sage ich ja trotzdem. Es war wirklich von mir einfach nur asozial. Und er hat mich kontrolliert. Kein Scheiß.
Er hat dich kontrolliert?
Er hat mich später kontrolliert. Er kam vorbei, um die Fahrkarten zu kontrollieren. Also er war nicht fürs Bordbistro oder sonst was. Er war derjenige. Und ich schwöre dir, wenn ich mich nicht, das war jetzt nicht der Grund, aber wenn ich mich nicht entschuldigen, glaube ich, hätte er gefragt, was ist eigentlich mit der Fahrkarte für ihre Hündin?
Und die hat sie nicht?
Nee, weil der am Service Point hat gesagt, sie ist Kleinsthund, da braucht man kein Ticket.
Wir müssen leider langsam zum
wirklich,
Schluss kommen.
Macht ja so einen Spaß. Ich muss wirklich sagen, du bist ein hervorragender Gastgeber. Es macht richtig Spaß.
Nee, hör mal auf, sonst muss ich jetzt wieder einen selbstironischen Witz machen.
Fang doch mal damit an, das nicht zu tun.
Okay, sag nochmal.
Du bist ein wirklich sehr guter Fragensteller und man fühlt sich hier wirklich rundum wohl bei Podimo. Was übrigens Podimo heißt, nicht Podimo oder right. Podimo, sondern Podimo.
Niemand würde auf die Idee kommen, Podimo zu sagen, oder?
Nee.
Du sagst ja auch nicht Podcast.
Ja.
Hat man ein schlauer Mensch gesagt.
Auch in Berlin könnte es ja für Po stehen. Ihr seid da so versaut.
Ist das immer wieder das Image? Das kann nicht sein.
Auf jeden Fall.
Alle denken, wir rennen nur noch ins KitKat.
Deswegen,
ne?
Kommen wir doch hierher.
Ich kriege auch immer, also naja, egal, das ist ein anderes Thema. Also bevor wir zum Schluss kommen, vielen Dank für dein Lob.
Ja, gerne.
Ich überspiele das jetzt, indem ich dir Fragen stelle, aber ich versuche es trotzdem anzunehmen. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt mit dir. Es kommt auch halt immer auf den Gast an. Ne?
Ja, vielleicht.
Ja. Bevor wir zum Schluss kommen, lass uns ein kleines Spiel spielen. Ich spiele es immer. Du musst jetzt 10 Sätze vervollständigen. Ich sage den Anfang des Satzes und du vervollständigst den.
Mhm.
In aller Kürze, wenn du möchtest, aber du kannst auch bei einem Satz, wo du dir jetzt vielleicht ein bisschen das Bedürfnis hast, da mehr zu sagen, kannst du auch mehr antworten. Der erste Satz ist, ein echter Mann.
Ein echter Mann ist nicht mehr up to date.
Wie meinst du das?
Alles, was ein vermeintlich echter Mann kann, finde ich, kann auch eine genauso vermeintlich echte Frau.
Okay, du findest also, der Begriff ist nicht mehr up to date. Ja, finde ich gut. Sehe ich genauso. Der größte Witz ist?
Ja, ich. Immer ich.
Super. Die wichtigsten Männerfiguren meiner Jugend.
Boris Becker.
Warum?
Ich habe für Boris Becker den Wecker gestellt. Ich habe für Boris Becker bei jedem Spiel mitgefiebert. Ich habe mir alles angeguckt.
Ich dachte, du hättest wirklich für Boris Becker einen Wecker gestellt. Also, dass du irgendwie mal sein Assistent warst.
Ach so, nein. Aber wenn
zum Aufstehen, wenn er spielt.
Als er die Australian Open gegen Ivan Lendl gespielt hat, gewonnen hat, dann war das ja mitten in der Nacht. Dafür habe ich mir einen Fernseher zu Weihnachten gewünscht. Für mein Kinderzimmer. Ja, das ist Boris Becker ist meine Antwort.
Was würdest du sagen, hat Boris Becker für einen Einfluss auf dein Männerbild gehabt, wenn ich das kurz fragen darf?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass Boris Becker mein Männerbild beeinflusst hat. Ich überlege gerade, ob es Männer gibt, die mein Männerbild beeinflusst haben. Also wenn, dann sind's eher so diese classy Man.
Wer?
Sowas wie Sean Connery oder Pierce Brosnan. Hier, Dingsterbumster, wie heißt er? Der Liebe braucht keine Ferien gespielt hat oder talentierte Mr. Ripley oder der Papst, wie heißt er?
Matt Damon?
Der andere.
Ah ja.
Kann mir seinen Namen leider nie merken. Du offensichtlich auch nicht. So Typen haben mein Männerbild geprägt, weil die einen sehr guten, sehr klassischen Stil haben. Wie heißt er denn jetzt gleich? Nicht Edward Norton?
Alle Frauen, in die ich je verliebt war, waren in dem verliebt.
Ja, zu Recht.
Deswegen habe ich seinen Namen, glaube ich, verdrängt.
Ja, zu Recht. Wir kommen gleich drauf. So Typen Männer finde ich gut. Axl Rose hat auch mein Männerbild geprägt, weil ich war natürlich ein riesen Guns N' Roses Fan, war mein erstes Konzert. 91 im Frankfurter Waldstadion. Ja, sowas.
Vorbilder sind für mich heute.
Tim ist tatsächlich eine Art Role Model. Mhm. Das muss ich wirklich so sagen.
Inwiefern?
Weil Tim oft recht hat mit dem, was er sagt und an alle Dinge rangeht. Wenn es nichts wird, ist es nicht schlimm. Natürlich macht er das aus einer luxuriösen Position heraus, aber ich kenne ihn nun so lange, dass ich weiß, dass er ein sehr glücklicher Mensch wäre, wenn sein Leben anders gelaufen wäre. Und das finde ich schon sehr toll. Das finde ich stark.
Von meinem Vater hätte ich gerne gelernt.
Ich glaube so Steuerkram und so. Aber der hatte da selber keinen Bock drauf. Also so, was so finanzielle Sachen angeht, da hätte ich gerne mehr von meinen Eltern gelernt.
Ja.
Jetzt macht das ein Steuerberater bei mir. Aber das hätte ich gerne gelernt.
Ja. Etwas, was mir schwer über die Lippen kommt, ist?
Da gibt's nichts.
Nichts?
Nee, ich.
Das ist ja gut. Also, weiß ich gar nicht, aber ich beneide dich.
Nee, also mir kommt eigentlich alles gut über die Lippen. Manchmal brauche ich ein bisschen länger, um das zu sagen. Ich habe so, ich schieb ganz gerne Telefongespräche auf.
Was glaubst du, was ist das? Ich nehme mich auch.
Ja.
Wenn das Telefon klingelt, kriege ich Panik.
Ja, also nicht, bei mir ist nicht wirklich Panik, aber.
Naja, das war jetzt ein großes Wort.
Ich melde mich später, das kann ich sehr gut.
Und meldest du dich dann auch später?
Natürlich nicht.
Angst macht mir?
Oh, viel.
Was macht dir aktuell Angst?
Aktuell macht mir Angst, dass ich ein Herzinfarkt, also einen Herzstillstand kriegen könnte beim Sport.
Hast du da Anlass zu?
Nee, aber ich bin gerade bei einem Halbmarathon mitgelaufen, wo 11 Leute reanimiert werden mussten. 2 sind gestorben und der eine war 26 und der Sohn von einem Geschäftspartner von mir.
What?
Und ich mache ja viel Sport und auch Extremsport und ich merke, wie ich als hier High Rocks Berlin gemacht habe, hatte ich eine mini Panikattacke. Ich hatte das nämlich noch nie. Es war schrecklich, Sebastian. Und seitdem, und dann sind auch diese Sachen beim Halbmarathon vor 3 Wochen passiert in Hamburg. Seitdem merke ich wirklich, dass ich, das macht mir richtig Angst.
Und gehst du dann auch mal zum Arzt?
Ja, ich bin großer Arztgeher. Ich war auch direkt bei meiner Internistin. Die hat mir auch direkt einen Kardiologe empfohlen, der wirklich den ganzen Herzfrequenzquatsch jetzt mal die ganze Systematik auf den Kopf stellen könnte. Habe ich heute die E-Mail bekommen von der Praxis, weil die gehen ja ins Telefon. Habe auch sofort einen Termin bekommen für Juni 2026. Kannst du dir das vorstellen?
Perfekt. Ja, dann, warum hast du dann Angst? Was soll bis dahin schon passieren?
Weißt du, wer das gar nicht verstehen kann? Die Person, die den Podcast im Mai 2026 hört.
Dann geh vielleicht zum Kardiologen und mach Selbstzahlen.
Es sei denn, ich bin Selbstzahler, genau. Also das macht mir momentan tatsächlich Angst und ich ertappe mich dabei, wie ich immer öfters darüber nachdenke, was eigentlich ist, wenn meine Eltern mal nicht mehr sind. Meine Mutter wird jetzt 75 am Sonntag, mein Vater ist 80 geworden im Oktober. Und als ich vorhin mit meiner Mutter telefonierte, sagte sie, dass mein Vater sich einen Infekt eingefangen hat. Und die sagte, das erste Mal, dass er nach dem Frühstück sagte, dass das Abendessen gut war. Und ich war geschockt, weil meine Mutter sagte, er war so ein bisschen verwirrt. Das gab es überhaupt noch nie. Und sie sagte auch, er sei ein bisschen gebrechlicher jetzt gerade deswegen. Und das sind alles Sachen, die kenne ich noch nicht. Und ich habe neulich mit einer Freundin darüber gesprochen, wie sich wohl unsere Eltern darüber Gedanken machen, was die Endlichkeit angeht.
Bleibst du dann drin in dem Gefühl? Weil ich gehe dann immer raus, weil das halte ich gar nicht aus. Wenn ich über die Sterblichkeit meiner Eltern nachdenke.
Ja, gehe ich sofort raus.
Ja.
Sofort.
Glaubst du, es bringt denn was, da drin zu bleiben?
Nein. Was soll das denn bringen? Ist doch traurig.
Weiß nicht, dass man sich damit auseinandersetzt, nein. Gefühle aushalten und so.
Sehe ich auch bei Capri, da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Für mich wird Capri mindestens 40.
Ich hätte gerne schon früher verstanden.
Was ich wirklich werden möchte, beruflich. Also wenn ich eine Sache bereue, ich habe ja, glaube ich, vorhin gesagt, ich bereue nichts, ich finde auch bereuen blöd.
Ja.
Ich glaube, dass Erfahrungen wichtig sind.
Ja.
Auch die falschen. Aber wenn ich eine Sache ändern dürfte, dann wäre ich mal mindestens 7 Jahre früher auf die Idee gekommen, Moderator zu werden.
Weil du glaubst, dass du dann schon weiter wärst oder weil du das einfach länger in deinem Leben gemacht hättest?
Beides.
Okay.
Der zweite Gedanke ist super schön. Bin ich nie drauf gekommen. Der ist ja noch viel schöner. Das natürlich auch. Weil ich bin ja wirklich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich hoffe, ich bin ja wirklich in der Situation zu sagen, dass ich nicht arbeite in meinem Leben. Ich habe mit dem, was ich mache, so einen Spaß. Ich habe jetzt gestern eine Moderationsanfrage bekommen für den 18. August, da bin ich im Urlaub in Italien. Da habe ich so aus Spaß gesagt, also wenn mir der Kunde den Flug von Venedig nach Hamburg zahlt und wieder zurück, dann mache ich das. Ja, Sekunde, klären wir. Ja, machen Sie. Sag ich, das war ein Scherz. Aber mache ich.
Ja, geil.
Und jetzt fliege ich sonntags um 20.45 Uhr los, bin um 11:30 in Hamburg, habe um 9 die Moderation und fliege um 19.10 Uhr wieder zurück und bin um 12 Uhr nachts schon wieder bei meinen Eltern und bei Capri in Italien. Wie geil ist das denn?
Die schönsten Tränen.
Weine ich für und mit Capri. Also du kannst dir nicht vorstellen, was für eine emotionale Rollercoaster-Reise Capri ist. Und zwar nur positiv. Ich könnte jetzt schon wiederholen. Ich muss sie nur ansehen und könnte vor Freude losheulen. Die macht mich so glücklich, Sebastian. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und es gibt auch nichts, was ich nicht für Capri tun würde. Wirklich, ich würde alles für sie tun.
Ich kann mir das vorstellen. Ich habe gerade im Vorgespräch zu dir gesagt, ich habe mich gestern in der Vorbereitung nochmal intensiv mit deinem Instagram-Kanal auseinandergesetzt.
Habe ich gesehen. Auf einmal waren viele Beiträge von dir geliked.
Ganz viele Likes. Ist auch immer wie so Stalking-mäßig.
Ja, aber was macht der jetzt denn da? Ja, aber in dem Moment dachte ich, bitte behalte den Gedanken, in dem Moment dachte ich, ja klar, Instagram ist die absolute Recherchemaschine.
Klar.
Das ist einfach mega gut, um zu sehen, was macht der eigentlich?
Klar.
Finde ich super, ja.
Ist ja auch Teil deines Jobs.
Ja, das auch.
Und dann habe ich vor allen Dingen die Videos mit Capri angeklickt.
Ah ja.
Weil ich liebe Hunde. Und ich habe das wirklich gesehen und du hast dann so ein paar Videos gemacht, wo du dann auch erzählt hast, wie es dir geht, wie du sie für sie empfindest und so. Und ich habe wirklich bei 3 von 4 Videos habe ich wirklich geweint, weil das war so schön, weil es war auch so authentisch. Ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass du irgendwie authentisch bist und das, finde ich, bist du und das bist du in diesen Videos allemal. Und vor allen Dingen hat es aber diese Liebe, die du zu Capri hast, echt auf so eine unkitschige, also manche würden sie vielleicht sogar sagen, das ist kitschig, aber ich fand es überhaupt nicht kitschig. Es war einfach sehr ehrlich und schön und man konnte es sehr gut nachvollziehen. Und ich habe Kinder, ich habe leider keinen Hund, aber diese tiefe Liebe, von der du berichtest, das konnte ich da schon sehr gut nachfühlen. Das fand ich richtig schön.
Und vielen Dank, weil du eben gerade von Authentizität sprichst. Instagram ist ja ein wunderbarer Marktplatz des vermeintlichen Mutes. Das heißt, die Tür ist sperrangelweit offen, um sich da negativ auszulassen.
Ja.
Ich habe noch nicht einen negativen Kommentar jemals zu mir über das Verhalten von Capri bekommen. Noch nie. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Und deswegen ist Capri im besten Sinne jede Träne wert. Und das ist ja.
Vielleicht sollte ich mir auch einen Hund anschaffen und den mir bei Instagram zeigen. Weil dann kriege ich vielleicht auch keinen negativen Kommentar.
Kriegst du negative Kommentare?
Nee.
Nee, mal ehrlich?
Nee, ist ein anderes Thema. Ja, klar.
Ja? Ja. Was macht das mir? Also nimmst du die persönlich?
Ich versuche, also mittlerweile weniger als noch vor 3 Jahren.
Also, aber was
ist das? Ja, auch unterschiedlich. Sag mal Beispiel. Also, wenn jetzt da so ein Mann unter meinen Reels kommentiert und sagt, hier, sag mal, kein Wunder, dass du Depressionen hast, mach mal weniger die Frauenarbeit, also dich um deine Kinder kümmern und so. Das finde ich fast geil.
Wirklich?
Ja,
das steht da.
Das ist jetzt stumpf, aber da kann ich drüber lachen. Aber wenn so jemand meine Arbeit kritisiert oder mir sagt, ich wäre ein Heuchler oder unauthentisch oder würde aus meinen Kindern ein Geschäftsfeld machen und so, das geht schon richtig rein. Ja, ja. Weil da ja auch immer ein Stück weit die Kritik, da ist was Wahres dran. Und das spiegelt immer die Kritik, die ich mir sowieso, also der ich mich die ganze Zeit selbst aussetze. Ich hau ja die ganze Zeit auf mir selbst rum. Und wenn dann jemand das Gleiche schreibt, was ich denke, dann denke ich natürlich, ja, da haben wir's. Natürlich. Hat er recht.
Ja, also ich verstehe deinen Punkt, aber ich kann das gar nicht greifen und auch nicht begreifen, dass Leute da sowas in deine Richtung schießen, weil ich finde, dass du das auf eine sehr zurückhaltende Art machst. Also ich finde, dass du nicht belehrst, nicht von oben herab und dass du für mich gefühlt den Leuten, ja, haben wir es wieder, die Einladung aussprichst, die aber keiner annehmen muss. Also ich finde jetzt, da gibt's schlimmere, deutlich schlimmere auf Instagram, die wirklich sagen, so und nicht anders. Ich bin viel geschockter, dass da jemand sowas schreibt wie, mach mal weniger Frauenarbeit. Das ist ja irre.
Ja, also im Sinne von, Männer müssen zurück zu ihren Wurzeln, weil es ist ja kein Wunder, dass Männer depressiv werden, wenn sie Care-Arbeit machen.
Das fand ich nämlich bei deinem Gast neulich so toll von der Zeit.
Thema Prüfer.
Der dieses Abendessen mit seiner Partnerin hatte, die gesagt haben, das fand ich erstmal toll, lass uns jetzt mal darüber reden, wie wir mit unserem Kind umgehen werden, das jetzt geboren wird. Und dann dieses, ja, Moment, wie, du arbeitest weiter und nicht. Das war so ein Aha-Moment, ne? Ja. Also, und das ist ja zum Beispiel toll an der Ist-Zeit, dass genau das jetzt gang und gäbe ist, dass die Frau, ich sag's jetzt beabsichtigt so, ihr Maul aufmacht und sagt, Entschuldigung, ja, ich gebäre das.
Komm mal klar.
Aber das war's dann auch schon.
Ja, danke, Sebastian. Danke für dieses Gespräch. Ich sag das häufig, aber nicht weniger kommt es von Herzen. Ich finde es ein richtig schönes Gespräch. Danke, dass du dich so geöffnet hast, dass du so viel geteilt hast. Wir haben noch einen kleinen Bonusteil. Den findet ihr wie immer unter dieser Folge in der Podimo-App. Und weil wir ein so schönes Gespräch hatten und weil ich auch glaube, dass es nicht selbstverständlich ist, weil ich glaube, dass nur wenige Männer diese Gabe haben, so einen Raum für so ein Gespräch auch zu betreten oder zu öffnen, dachte ich mir, was können wir im Bonusteil machen? Du bist Moderator, du bist Podcaster, reden und Gespräche führen ist dein Job. Du könntest mal ein paar Tipps vielleicht mitgeben, wie wir, insbesondere unter Männern vielleicht, bessere, tiefere Gespräche führen können. Denn häufig habe ich das Gefühl, sind so Gespräche unter Männern, vor allen Dingen so im beruflichen Kontext, sehr oberflächlich und oder Smalltalk und so weiter und so fort. Und da würde ich gerne mit dir im Bonusteil kurz reingehen und darüber schnacken. Wenn euch der Podcast auch gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr den weiterempfehlt an Freunde oder wenn ihr bei Instagram teilt und so weiter und so fort. Apropos Instagram, es gibt einen Instagram-Kanal, männerweinheimlich_podcast. Da freue ich mich, wenn ihr dem folgt, wenn ihr kommentiert, Lob, Kritik loswerdet in den Kommentaren zu den Folgen und so weiter und so fort. Und alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes und wir hören uns gleich im Bonusteil. Ciao, ciao. Das war Männerweinheimlich für diese Woche. Wenn du die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir die Podimo-App kostenfrei runter. Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort im kostenlosen Bereich der App. Diese Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.